Ich möchte meinen Dank durch Worte zum Ausdruck bringen, die mich in einer Vorbereitung für nächste Woche Bibelstunde sehr getroffen hat. Positiv getroffen hat. Denn ich habe euch jetzt lange nicht mehr gesehen. Da kann man schon gar nicht mehr von Tagen, Wochen, Monaten sprechen. Und darum durch meine besondere Verbindung zu euch, die Freundschaft mit dem Pastor und seiner Familie und vielen, die ich im Laufe der Begegnung, die wir auch früher schon hatten, ist immer ein Stück von meinem Herzen dabei, wenn ich irgendwie irgendwo Jettingen lese. Sonst weiß man gar nichts von diesem Ort. Aber für mich hat er eigentlich ein Echo im Herzen, wie ich es gefunden habe in der Art, da habe ich nie so aufgepasst, aber dass Paulus, von dem man ja auch immer unterstellt, dass er so ein bisschen streng ist und die Briefe Mahnungen und Warnungen und weiß ich was alles, hört mal hin, mit wie viel Liebe er an die Thessalonicher schreibt. Wir müssen, liebe Geschwister, Gott danken, alle Zeit um euretwillen. Wir müssen Gott danken. Für euch. Und er begründet ja auch, was das Besondere ist. So gebührt es sich, denn euer Glaube wächst sehr und die Liebe eines jeglichen unter euch allen nimmt zu gegeneinander. Das heißt füreinander, nicht gegeneinander. Aber es ist Luther. Das heißt, er bedankt sich bei Gott für die Bewahrung, dass sie nicht nur, das wird im 1. Thessalonicher beschrieben, so voller Freude und Offenheit wie kaum an irgendeiner anderen Stelle die Bereitschaft da war, sich zu bekehren. Und das hat ihnen immer eine ganz besondere Zuneigung natürlich auch zu der Gemeinde gegeben. Und jetzt in dem zweiten Brief kann er sogar feststellen, dass das nicht nur ein Strohfeuer war, sondern dass das wirklich wächst und dass sie im Glauben wachsen. Also ich muss Sie ehrlich gestehen, ich habe noch nie in einer Gemeinde irgendwie gehört, dass sich der Pastor oder der, wer auch immer verantwortlich ist dafür, dass der sich einfach bei der Gemeinde, die Gemeinde grüßt und sagt, das ist mir ein ganz großes Anliegen und das muss ich mal vor Gott tun, dass ihr so am Wachsen seid im Glauben, zunehmend im Glauben. Sobald es abnehmen ist, fängt man ja an, irgendwie rumzustochern und das irgendwie zu verbessern. Aber hier kann er sich einfach nur an Gott wenden und lasst mich das einfach mit übernehmen, diese Worte. So fühle ich mich, wenn ich jetzt vor euch stehe. Also es ist keine Mahnung und Warnung. Ich freue mich, dass ich euch wiedersehen kann und darf euch etwas geistliche Gabe, das mir am Herzen liegt, das ihr eigentlich vorgehabt haben, dass das nicht nur hier der Gottesdienst beinhaltet, die Sache mit der Jüngerschaft. Denn die Bibel legt ganz großen Wert darauf, dass wir uns als Kinder Gottes immer als Lehrlinge, als Jünger, im Englischen heißt es Disciple, Disziplin steckt da drin. Auch da ist man wieder gleich ein bisschen erschrocken und denkt, und das werden ja auch vielfach so geübt, dass da immer Auflagen gemacht werden, um jetzt deine Gläubigkeit auch zu testen oder zu beweisen, dass du auch wirklich echt bist. Das macht die Bibel nicht. Und das macht Paulus auch nicht. Und das macht ihr auch nicht. Aber ich möchte euch ermutigen, weiterzumachen. Nicht stehen zu bleiben. Denn christlicher Glaube ist wie Radfahren. Wenn du aufhörst zu treten, dann wackelst du noch so eine Weile, hältst vielleicht noch ein bisschen das Gleichgewicht, aber dann ist es schon nur für Akrobaten möglich, noch weiter auf dem Sattel zu sitzen, ohne voranzukommen. Wir wollen vorankommen und ich möchte dem Herrn danken dafür, dass ihr so in dieser Zeit zusammengehalten habt und es zum Ausdruck brach, auch gerade in der Segnung, wie ihr füreinander einsteht, wie ihr füreinander da seid. Und das soll natürlich zunehmen. Ich hatte ja vor, euch so hineinzunehmen ab Freitag eine Schulung in einen Hinweis, wieder wach zu rütteln, was es bedeutet, Jünger Jesu zu sein. hat ja nichts mit jung zu tun. Sicher, es war ein bestimmtes Zeitalter, was der Herr Jesus Christus damals erwählt hat. Und es ist auch heute noch so, dass die jungen Erwachsenen natürlich diese Verantwortung haben, nach vorne zu stürmen und die Sachen zu tragen und auszubreiten, diese Aufträge. Aber das bedeutet nicht, dass Ältere nicht sich da reinhängen können. Also ich versuche es immer wieder, dass die Prinzipien der Jüngerschaft auch in meinem Leben präsent sind. Und darum möchte ich euch auf Markus 9 hinweisen und in Markus 9 ein paar Zeilen ansprechen. Das Ganze würde zu lang sein, in Einzelnen tatsächlich zu lesen. Aber es sollt ihr wissen, dass der Jesus Christus gerade am Ende ganz großes Gewicht darauf legte, seine Jünger auf die Zeit vorzubereiten, wo er nicht mehr da sein würde. Er konnte nicht voll erklären, wie das sein würde, denn so manches Geistliche kann man nicht im Voraus erklären. Menschen wollen heute immer wissen, wie wirkt sich das denn aus, was bedeutet das und was kommt denn auf mich zu. Das muss man einfach im Glauben hinnehmen, dass Gott tatsächlich vorhat, uns in die Ebenbildlichkeit Jesu zu verändern. Und dazu gebraucht er auch gewisse, wie soll ich sagen, Disziplinen, gewisse Ordnung für unser Leben. Wir versuchen sie den Kindern beizubringen und ich muss gestehen, dass das früher viel strenger war und doch waren einige Dinge sehr, sehr hilfreich, auch für mein Leben später, wenn wir damals erzogen wurden, uns auch richtig Älteren gegenüber zu verhalten oder auch ja, einfach die richtige Einstellung ihnen gegenüber, zu Menschen gegenüber zu haben. Und es hat mir gut getan, egal ob ich in Afrika war oder Amerika war, mich darauf einzustellen, wie dort die Sitten und Gebräuche sind und dann tatsächlich keine Probleme zu haben, auf gewisse Dinge zu verzichten und anders zu machen, wie es gewohnt war. Aber das ist einfach eine Erziehung gewesen, dass man darauf achtet, wie es dem anderen geht, wie der andere tickt, wie der andere lebt. Und das ist natürlich auch, was der Jesus Christus möchte, dass wir in der Christusähnlichkeit ihm immer mehr ja, uns so verhalten, wie er sich verhalten würde. Ich lese hier diese Stelle, Kapitel 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus, Jakobus und Johannes, die drei also, und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein, und ward vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden ganz leuchtend weiß, wie es kein Bleicher machen kann. Und es erschienen ihnen Elia und Mose, und sie redeten mit Jesus. Und Petrus fing an und sprach: Rabbi, Lehrer, hier ist es gut sein. Hier wollen wir Hütten aufschlagen. Er dachte natürlich an diese Stiftshütte im Alten Bund, wo auch natürlich das Gott Platz genommen hat unter seinem Volk und man ihn tatsächlich denn auf den Reisen immer mitnahm. So war tatsächlich Jesus oder der Engel des Herrn oder Gott der erste Camper, der unterwegs war mit seinem Volk in der Wüste. Und da hat er sein eigenes Zelt gehabt. Und hier hat Petrus gedacht, das machen wir hier, dann haben wir immer einen bestimmten Platz, denn unten mit dem Tempel haut er sowieso nicht ganz hin, aber dann haben wir wieder unseren eigenen heiligen Platz. Aber Gott hatte andere Interessen, das in Zukunft zu gestalten. Und dann lesen wir Folgendes, und das finde ich irgendwie wuchtig. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren bestürzt. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke und sprach: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Dieses 8-9. Kapitel lenkt uns zu 5 verschiedenen Lektionen, die Jünger noch ja, einüben mussten. Die sie noch lernen mussten, das finde ich so streng. Sie waren ja ganze Zeit dabei, etwas zu lernen. Aber das bedurfte immer der Wiederholung. Und das Erste, was ich hier feststelle an diesem Ereignis, ist, Jünger, die nicht wissen, was sie sagen, weil sie erst lernen müssen, auf Jesus zu hören. Ich wiederhole, Jünger sind immer verantwortlich dafür, dass sie richtig reden, dass sie die richtigen Auskünfte geben, dass sie die Wahrheit sagen. Nicht, wie ich das leider oft erlebe, wo denn immer diese unterschiedlichen Ansichten bekämpft werden und man sagt, ja, aber ich alleine bin auf der biblischen Seite. So sollten wir nie reden. Das ist zu riskant. Die Tatsache ist aber, dass wir vorsichtig sein müssen, wenn wir den Mund voll nehmen und sagen, das ist, was Gott sagt. Dann muss das auch stimmen. Und darum denke ich, dass sehr oft Menschen diesen, oder Jünger diesen Fehler machen, dass sie zu schnell reden, wie das ja auch dem Petrus mal selber so gegangen ist, als denn Jesus Christus da mit einigen Jüngern in die Synagoge gehen wollte und dort muss man immer ein Geld bezahlen. Und dann sagt dann tatsächlich, fragt Jesus den Petrus, sagt, müssen wir auch bezahlen? Das ist doch klar. Sagt, nein, das ist ja schließlich mein Zuhause. Wir gehen da rein und ich muss ja nicht für meine eigene Wohnung bezahlen. Also geh aber hin, geh das nächste Mal all den anderen sagst, er wurde gefragt, der Petrus, zahlt denn euer Meister auch? Ja, natürlich macht er das. Also gleich etwas gesagt, was er gar nicht abgestimmt hatte, gar nicht wirklich richtig war. Jesus hilft ihnen aus der Patsche, dass sie hingehen und Fisch fangen und da das Geldstück finden, was genau für diesen Eintritt nötig ist. Aber es ist eben diese Gefahr, dass wir sehr schnell in der Lage sind, nach unserer Meinung etwas zu behaupten und zu sagen über Gott und über das, was die Bibel uns lehrt. Und dabei stimmt das nicht. Und darum hat er war sehr bestürzt, was auch immer der Grund ist, dass er so geredet hatte. Das ist noch was Zweites. Aber das Wichtige ist, was dann kommt, ihr müsst erst richtig hinhören. Und das ist das Zeichen eines Jüngers, dass er auch nicht den Fehler macht beim Bibellesen, machen das viele. Und Bonhoeffer weist darauf hin, im gemeinsamen Leben, dass es nicht darauf ankommt, was hat das mir zu sagen. Und ich treffe die Entscheidung, ob das jetzt wichtig ist oder nicht wichtig ist, richtig ist oder nicht richtig ist. Es ist nicht wichtig in erster Linie, was er mir zu sagen hat oder was das Wort mir zu sagen hat, sondern was das Wort zu sagen hat. Darauf kommt es an. Und so sollte man, und das hatte ich, wie das da vor ein paar Jahren bei Bonhoeffer nochmal gelesen habe, habe ich angefangen, mehr darauf zu achten, was in der Bibel Gott sagt, entweder selber oder durch Jesus oder durch den Heiligen Geist oder durch die Propheten oder durch Könige oder andere Zeugen wie den David. Also das ist wichtig, dass wir lernen zu hören, was Gott sagt und kein Urteil darüber zu fällen, ob das jetzt für mich zutreffend ist oder nicht. Denn wenn Gott uns sein Wort gibt, dann möchte er es wissen, dass wir wissen, was er zu sagen hat. Wissen zu sagen hat, auch über Situationen, in die wir im Moment noch nicht involviert sind. Darum sagt Bonhoeffer, müssen wir uns auf den Weg machen und einfach mit dem Volk Israel durch die Wüste ziehen. Wir müssen mit Jesus ziehen, wir mit seinen Jüngern durch die Gegend ziehen und hören, was er uns zu sagen hat. Also, was müssen wir zuallererst lernen? Zu hören. Denn wenn wir richtig hören, können wir auch Kraft des Heiligen Geistes, vielleicht das sogar alles richtig verstehen. Und wenn wir es, was wir gehört haben, können wir immer sagen, so sagt es Gottes Wort. Ja, was bedeutet das? Muss ich ehrlich sagen, so weit bin ich auch noch nicht. Aber ich weiß, da steht geschrieben, du sollst deine Feinde lieben. Und ich habe gerade so ein Dutzend von denen und da fällt mir das ziemlich schwer. Also will ich keinen Kommentar dazu geben. Aber es steht immer noch so in der Bibel, dass ich das tun soll. Also das Erste ist, die Voraussetzung, um richtig über Jesus vor Gott zu reden, müssen Jünger lernen, auf ihn zu hören. Das Zweite ist, und das ist interessant, dass während dieser Zeit auf dem Berg der Verklärung sind die anderen Jünger unten im Tal und sie versuchen gerade da irgendwelche Dienste zu tun, denn man brachte eigentlich einen Besessenen, ein Vater brachte sein Kind, das einfach besessen war, wollte es zu Jesus bringen und wollte, dass Jesus es heilt, aber der war ja nicht da und dann haben die Jünger es versucht. Und da stehen drin, dann lese ich hier, was streitet ihr euch mit ihnen? Denn da war noch ein Streit darüber, wie sie das machten und dass das alles nicht klappte. Einer aber aus dem Volk antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, so reißt es ihn. Und er schäumt und knirscht mit den Zähnen. Übrigens, das habe ich als Jugendlicher auch gemacht. Ich bin froh, dass es aber nicht über die Grenze gegangen ist wie hier. Und dass ich eigentlich doch verhältnismäßig gesund war. Auch wenn der Zahnarzt nicht so begeistert war. Das war ein Scherz jetzt. Nur, ich weiß nicht hinter euren Masken, was ihr für Gesichter zieht, wenn ihr sowas hört. Und da sagt er: Jesus, bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn her zu ihm. Und alsbald, da ihn der Geist sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Und Jesus sprach zu dem Vater: Wie lange ist das, ihn das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer geworfen, ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Kannst du aber was, so erbarm dich unser und hilf uns. Und Jesus spricht: Wie sprichst du, kannst du was? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und ich stehe hier im Glauben an meinen Vater, der in der Lage ist, das in Ordnung zu bringen. Als dann schrie des Kindes Vater und spricht: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da Jesus dann diesen Tumult sah, der sich dadurch ergab, da hat er dann das Kind geheilt. Und die Jünger fragen hinterher und sagen: Wieso konnten wir das denn nicht? Und Jesus sagt: Sowas Entscheidendes geschieht durch Fasten und Beten. Wir haben gerade gesagt, um richtig über Gott und von Gott zu reden und seinem Namen zu reden, müssen wir erstmal wissen, was er sagt. Das Zweite hören wir hier. Jünger sind Leute, die nicht wissen, was sie für Jesus tun können, weil sie noch nicht durch Fasten und Beten die Dinge in Angriff genommen haben. Viele von uns machen Dinge, ohne vorher in die Stille zu gehen und sie abzustimmen, wie ernst ist uns das auch. Fasten und Beten, das steht für Entbehrung und an die richtige Adresse sich wenden. Der Mann war gekommen, um Jesus zu bringen, da waren die Jünger da. Und dann sieht er die Ohnmacht dieser Jünger und wälzt das auch auf den Meister aus. Das ist das Schlimme natürlich, dass sehr oft, wenn wir Dinge tun oder vorgeben, sie zu tun in Gottes Namen, und es nichts draus wird und da auf einmal die unvollendeten Werke, ich meine, wenn es so Sinfonien sind wie beim Beethoven, ist es ja in Ordnung. Aber sonst, wenn das natürlich, oder Türme, wie es hier erzählt, gebaut werden oder Kriege geführt werden, Kämpfe geführt werden, ohne vorher sich im Klaren zu werden, wo das hingeht, dann bleibt das Ganze irgendwie bei dem Meister hängen. Und das ist genau dasselbe, was hier natürlich passiert. Dass tatsächlich dieser Mann, den Jesus anfährt und sagt: Ja, aber kannst du etwas? Ich habe extra meinen Sohn gebracht. Dann die Jünger haben es versucht. Und das Problem ist natürlich, was wir machen. Und das passiert immer wieder. Und das habe ich über all die Jahre erfahren, dass wenn Gott etwas Besonderes tut, auch manchmal in Gemeinden hier oder dort in der Welt, dass dann die rumgehen, beziehungsweise man dorthin reist. Wie macht ihr das? Und kupfert das und kopiert das und wundert sich, dass das nicht so klappt. Ich werde nie vergessen, dass wir damals mit 40 Pfarrern in Amerika waren und dieses System der Campus Crusade Leute, I found it, ich habe es gefunden. Das war so, dass man per Telefon dann tatsächlich mit Menschen gesprochen hat und hat einen Leitfaden gehabt: Wenn er Ja sagt, machst du das, wenn er Nein sagt, machst du das. Und so ist das durchgeführt. Und da hat man natürlich Tausende, aber Tausende erreicht. Aber deswegen ist nicht unbedingt eine Erweckung ausgebrochen. Und wir deutschen Pfarrer, wir dachten, wir können das natürlich viel besser. Was die Amerikaner so einigermaßen kriegen, das können wir natürlich als Deutsche viel, viel besser. Die Made in Germania ist natürlich immer sehr stark vertreten. Und dann hat das natürlich noch weniger geklappt. Das ist das große Problem, dass wir oft glauben, durch ein Abkupfern und Abschauen, und das werden die gemacht haben. Die werden versucht haben, mit aller Macht überlegen, wie war das noch? Was hat Jesus gemacht? Ach, da hat er denn erst angefasst. Ach nein, da hat er erst mal hingespuckt und so ein Dings gemacht. Und da hat er dies gesagt, da hat er jenes gesagt. Und da waren die natürlich versucht, das zu wiederholen, im besten Wünschen, tiefen, ehrlichen, aufrichtigen Herzen. Aber Jesus sagt, das geht nur durch Fasten und Beten. Das heißt, hier müsst ihr euch an die richtige Adresse wenden und ihr müsst aber auch den Preis bezahlen. Der Mensch, manch dieser Heilungen und dieser Wunde, die werden euch tatsächlich auszehren, die werden euch was kosten. Und wenn wir Wunder sehen wollen, auch durch so eine Zeit, wie wir es jetzt sind, gesund durchzukommen, das heißt gesund vor allen Dingen körperlich, aber auch geistig und seelisch, dann tatsächlich kostet das etwas. Und seid ihr dazu bereit? Denn Gott ist kein Automat, dass man da die richtigen Worte spricht. Und da hat Luther recht, wenn er sagt, das Amen in der Kirche und das Vaterunser, das wird stiefmütterlich behandelt. Das wird einfach so geplappert, ohne groß mit Gedanken dabei zu sein. Und das ist natürlich genau die Gefahr, in der hier die Jünger waren. Sie versuchten zu helfen und sie versuchten es zu machen, wie Jesus gemacht hat. Aber deswegen finden wir, dass Jesus nie in ein und derselben Weise etwas gemacht hat, sondern immer anders, damit wir kapieren, auch in Zukunft wird das anders machen und nicht unbedingt so, wie wir es dort erleben. Also, ehe wir richtig reden, müssen wir richtig hören. Und ehe wir richtig handeln, müssen wir uns bewusst sein, wer im Grunde der Handelnde letztlich ist und ob wir bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen, was immer auch so eine Segnung oder Heilung beinhaltet. Das Nächste, was da passiert, und das ist natürlich interessant, da steht da drin, und sie gingen von da hinweg und zogen nach Galiläa, und er wollte nicht, dass es jemand wissen sollte, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, des Menschensohn wird überantwortet werden in des Menschen Hände und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Was sind das für Jünger? Die müssen noch viel lernen. Und sie müssen hier lernen, dass wir ja nicht alles wissen können. Die vieles wussten, vieles natürlich in der Zeit der Nachfolge und Begleitung Jesu gelernt haben. Aber sie haben etwas oft vergessen und das ist zu fragen. Jesus zu fragen. Und wir machen oft genau den Fehler, dass wir meinen, wir wissen schon, wo es lang geht und was wir in dieser Situation zu tun haben oder wie etwas theologisch oder biblisch zu verstehen ist. Aber sehr oft sollte man lernen, das Grundprinzip der Jüngerschaft ist, nicht Kommentare aufzuschlagen, das ist hilfreich und da ist nichts Falsches dran. Aber du kannst nicht, wenn du keine Ahnung hast, einfach nur darauf dich verlassen, dass da derjenige das sagt und jener das sagt, sondern dass du dann den Herrn fragst und dass du dann anhand von Konkordanz und Bibel und Lexikons Dinge für Klarheiten sorgst, aber letztlich, dass du Jesus lernst zu fragen. Das ist das Zeichen eines Jüngers. Ich muss Jesus erfahren. Das habe ich in Afrika gelernt, bei einem deutschen Ehepaar, die im hohen Alter noch rausgegangen sind, um dort den Einheimischen zu helfen. Und sehr oft war denn die Freundschaft so tief, dass dann auch die Afrikaner natürlich automatisch durch diese Freundschaft auch das Gefühl hatten, der gehört jetzt zu unserer Familie. Und wenn der zu unserer Familie gehört, sonst hat man nicht so eine enge Beziehung, wenn er zur Familie gehört, dann gehört auch alles, was der Familie gehört, allen. Das ist natürlich nicht unsere europäische oder deutsche Art. Also ich habe es noch lange nicht euers, auch wenn ich mit dir befreundet bin. Aber in Afrika ist das was anderes. Und oft haben die Deutschen immer verstanden, ja, das ist gemein. Die befreunden sich erst mit uns und dann kommen sie und betteln. Nein, die betteln nicht. Die würden auch ihren Onkel und ihre Tante und ihren Bruder fragen, wenn der es hätte. Sondern sie ziehen dich damit ein und dann fragen sie dich entsprechend. Und so muss man natürlich dann auch lernen zu verstehen, wie etwas gesehen werden musste. Und die theologischen Fragen, die sind wichtig, dass wir sie in der Bibel immer wieder überprüfen und dass wir dazu auch entsprechende geistliche Leute zu Rat ziehen. Habe ich das richtig verstanden? Deswegen gibt es eigentlich ein isoliertes Christsein nicht. Darum kommen wir zusammen zu Bibelstunden, darum hören wir das Wort und machen diesen Austausch, weil wir auch mit noch so viel Wissen falsch liegen können. Und da wollen wir uns helfen lassen, nicht die Meinung anderer zu suchen, sondern den Rat Gottes zu suchen und Gott zu fragen, was er dazu zu sagen hat. Und da kennt ein anderer sich schon besser in der Bibel aus als ein anderer, hat mehr Erfahrung und kann uns somit helfen. Darum brauchen wir die Gemeinschaft. Also, hier lesen wir, Jünger sind mit diesem Abwarten und Fragen, auch vorher von dem Fasten, da wollte ich noch sagen, unser Freund in Amerika, wenn der denn gebeten wurde, oh, ich brauche für mein Kind $100, damit es in die Schule gehen kann und die Kleidung tragen kann, dann hat er gesagt, ich habe so viele und wie soll ich den allen gerecht werden? Und viele haben die Fehler gemacht, die haben dann einfach gesagt, nein, kann ich nicht. Das kann man nie tun, das darf man in solcher Kultur nicht machen. Sondern der hat immer gesagt, Gunther, macht so denn Folgendes. Wenn du irgendwie gefragt wirst, dann sagst du, I think about it and pray about it. I think about it and pray about it. Ich denke drüber nach und bete dabei. Und wenn du nach 2-3 Wochen hingehst, oder der vielleicht kommt, did you think about it? And what did you decide? Can I have the $100? Sagst du, I thought about it and prayed about it and I give you 20. Weißt du, was ein Deutscher machen würde? Dann steckt er das auch noch an den Hut. Nicht dort. Die sagen danke und sind damit zufrieden. Warum fragen sie sich gleich noch so wenig? Naja, vielleicht ist der am Thinking und Praying gibt dir nur 2. Also ist schon gut, wenn du hoch ansetzt. Aber das ist jetzt ein Scherz, Entschuldigung. Also, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir können nur richtig reden, wenn wir richtig hören, gelernt haben, richtig zu hören. Wir können tatsächlich nur Dinge richtig tun, wenn wir sie abgestimmt haben und Gott diese Dinge tun will und wir uns darüber klar werden. Und dass, wenn du nicht Klarheit hast und nicht etwas weißt und nicht verstehst, dass du den Herrn fragst. Deswegen ist uns der Heilige Geist gegeben worden, dass er uns in alle Wahrheit führt. Und die Antwort sollen wir in der Schrift und im Geiste finden. Und dazu helfen mir meine Geschwister, dafür helfen mir gute Bücher, dass ich da aufmerksam werde. Und daran nehme ich möglichst Bücher. In meiner Bibliothek sind die Bücher, dass wenn du die aufschlägst, dann ist tatsächlich ein Drittel mindestens von der Seite irgendwo Bibelstellen. Wenn das nur Text ist, und irgendwo verschwommen irgendwo noch ein Vers und dann einfach alles da, Menschengedanken sich auf diesen einen Vers berufen, dann bin ich eben schon skeptisch. Also ich will immer die Schrift haben und brauche dazu aber manchmal Anleitung, wie ich es verstehe, was diese Schrift in dieser Sache sagt. Also, um richtig Klarheit zu gewinnen, auch theologische, biblische Klarheit zu gewinnen, lerne den Herrn zu fragen. Forsche in der Schrift, bete, warte manchmal, nimm eine Konkordanz, wie auch immer. Und manchmal musst du einfach warten, da kriegst du keine Antwort. Und vielleicht viele Wochen, Monate, ja manchmal Jahre später, sagst du, aha, jetzt habe ich es gepackt. Ja, und dann kommt nämlich noch eine Sache, noch zwei Sachen, die darf ich ganz schnell noch sagen. Und dann kam es, dass er nach Kapernaum ging und er daheim war, fragte er sie, was habt ihr untereinander denn für eine Diskussion gehabt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten miteinander auf dem Wege verhandelt, welcher der Größte wäre. Da haben sie schon gemerkt, als Jesus fragt, was habt ihr da diskutiert, dass das eigentlich schon gar nicht so ganz gut war. Also das Ego, unser Ego, das Fleisch, das stellt manchmal diese Forderungen. Und ehrlich muss ich euch sagen, die größten Streitereien und die meisten Trennungen und Spaltungen, die kommen dahin, dass auch hier der Mensch versucht, groß zu werden. In der Erniedrigung gibt es weniger Streit als in der Erhöhung. Da will es immer noch on top, noch größer stehen, noch mehr können. Ja? Und das ist natürlich ganz und gar unbiblisch. Und dann nimmt Jesus Christus doch ein Kind, stellt es in die Mitte und sagt, wenn ihr das so euch verhaltet, dieses Kind, jetzt mir gegenüber oder das Reich Gottes annimmt, weil es einfach ganz kindlich einfach und schlicht glaubt und vertraut, dann habt ihr das richtig getan. Und darum habe ich mir notiert, diese Jünger waren noch nicht so weit, das sieht man ja in der Diskussion, in dem Ärger. Es waren Jünger, die noch viel zu viel an sich dachten, weil sie noch zu wenig an andere dachten. Und ich denke, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass wir das immer wieder frisch halten unter uns. Das ist leider, dass ich das immer wieder mal höre, dass wenn ich jetzt frage, und könnt ihr noch in die Gemeinde gehen? Ja, wir könnten, aber da muss man alles dies und das tun, um dahin zu können. Ich sage, das macht doch nichts. Ja, aber ich will dir mal was sagen, auch früher schon, wenn ich denn da war oder nicht da war, spielte keine Rolle. Spielte keine Rolle. Eine Frau sagte mir mal, sie und ihre Mutter sind durch Krankheit ein paar Wochen weg gewesen, als sie wiederkamen. Erstmal ist keiner gekommen und hat sich erkundigt, wie es ihnen geht. Und das andere, dass sie, als sie wiederkamen, keiner sagte, ach, da seid ihr ja wieder, ich habe euch schon so vermisst. Ich habe euch lange nicht mehr gesehen, wo wart ihr denn? Keiner hat uns vermisst. Und das darf nicht passieren in der Gemeinde Christi. Das darf nicht passieren. Und ob, wenn hier so ein Kind in die Mitte gestellt wird oder ob es ein Fremder ist, der in die gestellt wird oder ob es tatsächlich auch die Alten sind, die immer mehr vereinsamen, das sollte man gar nicht meinen. Es ist erschreckend. In England ist extra eine Behörde neu eingerichtet worden, um tatsächlich die Vereinsamten sicherzustellen, dass sie nicht vereinsamt sind. Und vereinsamt sind nicht nur alte Leute. Da ist eine Frau, ich habe diesen Bericht gehört im Radio, die in London eine große Position hat, mitten im Trubel ihrer Arbeit steht. Und sobald der Schluss ist, sie geht nach Hause, ist sie ganz alleine, fährt noch 30 Kilometer, um aus London rauszukommen. Und dann fährt sie zweimal im Monat in die Stadt, bezahlt 50 Pfund, um mal einer Person sich einfach anzulehnen, zu plaudern, Gemeinschaft zu haben. Nichts Unsauberes, gar nicht. Sondern nur dort zu kuscheln, mal in den Arm genommen zu werden, mal einfach mit Freundlichkeit bedacht zu werden. Einsamkeit ist eine ganz schlimme Katastrophe und darf nie in der Gemeinde Christi vorkommen. Nie. Und ich wünschte, und ich habe das manchmal der Jugend empfohlen, dass sie weniger so Eigeninitiativen mit Spiel, Sport und Vergnügen machen, sondern doch mal vom Pastor sich die Liste geben lassen, um dann mal diese Leute zu besuchen, zu zweit oder zu dritt, ob man ihnen helfen kann oder nur mal mit ihnen Mensch ärgerlich zu spielen oder einfach nur vorbeizugehen. Und wenn du denn da reingehst, besonders in der alten Stube, dann siehst du lauter Bilder, dann kannst du sagen, wer ist das denn, wer ist das denn? Und dann fängt diese Person an zu reden und hört nie wieder auf. Und du guckst schon, wann kann ich wieder raus hier? Aber du tust was Gutes und der Segen ist da. Also, noch einmal, wen stellen wir in die Mitte? Sie mussten noch lernen, das zu tun. Weil sie zu viel an sich dachten, dachten sie noch zu wenig an andere. Das wollen wir auch lernen. Und das Letzte, das gefällt mir, da sagt er hier, Johannes sprach zu ihm, Meister, wir sahen einen der triebböse Geister in deinem Namen aus, aber er folgt uns nicht nach und wir verboten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Oh, das treffe ich auch an, nicht selten. Das treffe ich auch an und ich brauche gar nicht weit zu gehen. In meinen jungen Jahren als Jugendevangelist habe ich so, da war da der CVM, da war da dieser Verein und jener Verein und dann waren natürlich die Fackelträger. Und natürlich kann kein Verein mit unserem mit konkurrieren. Meistens nett, so, man zum CVM oder zum EC zu gehören, aber man muss zum Fackelträgern gehören. So eingebildet war ich damals. Vielleicht bin ich es heute noch, weiß ich nicht. Aber ich versuche auf jeden Fall, dass das nicht passiert. Ihr Lieben, das ist eine ganz ernste Sache, diese Abschottung, dass wir Angst haben, uns irgendwie versündigen, wenn wir nicht die Bibel genauso halten, wenn wir nicht genauso Amen an der Stelle sagen, wenn wir nicht irgendwie das tun, ja, wie es denn einfach mehr in der Form und in der Tradition einer Gemeinde gepflegt wird, aber gar nichts eigentlich mit geistlichem Leben zu tun hat. Hier kommt es darauf an, wenn Jesus sagt, wer nicht wider uns ist, der ist für uns. Denn Wer euch tränkt mit einem Becher Wasser in meinem Namen, weil er Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unvergolten bleiben. Also hier habe ich immer einen ganz großen Auftrag drin gesehen in der großen Stadt Stuttgart, in der Allianz, dass wir da tatsächlich uns nicht abschätzend gegenüber saßen, sondern dass wir eine Stimme hatten. Und lass doch jeden sein Ding so machen. Auch Paulus schreibt in seinen Korintherbriefen, sagt er, ja, wenn ihr das so und so macht, wir machen das nicht so. Aber wenn ihr es macht, das ist eure Sache, dann macht es ordentlich, aber wir halten es anders. Das bedeutet nicht, wie wir es machen, ist nur richtig, sondern ihr könnt es ja auch anders machen. Und wenn ich das Vorrecht, wie ich das ich hatte, weltweit durch christliche Fachkräfte international zu reisen, dann muss ich einfach sagen, es hat mir ganz schwer geholfen, nie schräg auf den anderen zu schauen. Sobald das Wort Gottes der Mittelpunkt ist, sobald zu seinem Lob Lieder gesungen werden, Anbetungslieder, solange die Schrift ausgelegt wurde und Jesus der Mittelpunkt der Auslegung ist, ist es mir egal, was auf dem Kirchturm für ein Hahn kräht oder ein Kreuz ist oder sonst was darum bammelt. Das spielt gar keine Rolle. Und wisst ihr was? Ich habe vor Jahren einem Evangelisten gehört, der darüber referierte, beziehungsweise am Tisch mit anderen sprach, er sagte, das Problem, dass wir zum Beispiel in Indien nicht den Durchbruch gekommen sind, wirklich das Evangelium auszuhalten, es ist, weil eine Invasion von unterschiedlichsten Kirchen und Gemeinden und Werken dahin ging und Jesus verkündigten. Und das ist ja in Ordnung, wenn es viele sind. Aber dann stellten natürlich die da bekehrt werden sollten, in ihren Religionen fest, haben wir alle eine Meinung. Aber ihr habt der und könnt nicht mit dem und ihr sprecht von Jesus und der scheint von einem ganz anderen Jesus zu sprechen. Und dieses Zerwürfnis unter den Christen hat es verhindert, dass da wirklich ein evangelistischer und missionarischer Durchbruch geschehen ist, sondern nur vereinzelt, auch Segen natürlich, bis dann die einheimische Kirche selber die Sache übernahm. Es ist eine ganz miese Sache, dass wir nicht um die Welt, an der Welt gegenüber ein lebendiges Zeugnis zu geben, müssen wir mit allen, die den Namen Jesu hochhalten, werden wir auf der Ebene des Bekenntnisses, wir können ja anders unsere Gemeinden führen und leiten, aber wenn wir draußen stehen, verkündigen wir und reden nie negativ über eine andere Denomination und wir werden immer den anderen so weit die Hand reichen, wie sie mit uns die gleiche Aussagen haben und wo nicht, gehen wir und sagen, ich bete dafür, dass ihr Jesus groß machen könnt und wir ziehen uns dahin zurück. In Stuttgart machen wir es oft, dass die in der Ecke dann missionieren und evangelisieren, aber im Grunde dasselbe Zeugnis. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, gut, wenn dir das hier nicht beachtet, geht doch mal darüber. Die machen das ein bisschen anders, aber auch da ist Jesus der Mittelpunkt. Wir müssen, das ist ganz wichtig, am Ende dieser Zeit lernen, dass wir tatsächlich für alle anderen, die auch Jesus folgen, dass wir für sie gerade stehen. Jünger waren noch Leute, die mehr abbauten als aufbauten, indem sie tatsächlich andere erniedrigten und sich selbst erhöhten. Das ist eine ganz gefährliche Angelegenheit und sollte nicht passieren. Ich schließe mit der Frage, was hältst du von diesen 5 Herausforderungen, die ich jetzt nochmal lese? Behalte sie im Herzen und folge ihnen. Jünger sind Menschen, die viel wissen, aber die noch gelernt haben müssen, genauer hinzuhören. Also das Hören ist Voraussetzung zum richtigen Reden. Und das Fasten und Beten ist eine Voraussetzung, dass wir auch tatsächlich vollmächtig handeln, tun. Und das Dritte ist, dass wir tatsächlich lernen, Jesus zu fragen, wenn die Dinge unsicher sind im theologischen Sinne oder sonst mit irgendwelchen Entscheidungen, die eine Gemeinde oder ihr persönlich zu treffen haben, dann geht es immer darum, Jesus zu fragen, der bereit ist, uns eine Antwort durch sein Wort und den Geist und durch Geschwister zu geben. Und das Vorletzte ist, dass wir nicht so viel an uns denken sollten, sondern sehr an die anderen, besonders die Schwachen unter uns. Und das Letzte, was ich besprochen habe, ist, dass wir über uns beteiligen, wo aufgebaut wird und nicht abgebaut wird. Das Stichwort ist Allelon und das bedeutet untereinander liebhaben. Lieben untereinander. Nicht nur nebeneinander, beieinander, miteinander. Untereinander. Es hat immer diese dienende Funktion und die wollen wir uns schenken lassen, denn das ist die Knechtsfunktion, die der Jesus Christus eingenommen hat als der Sohn Gottes und die wir natürlich als seine Kinder auch einnehmen wollen. Amen. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, dass du in deinem Sohn uns nicht nur Lehre gegeben hast, sondern dass er das gelebt hat und uns ein Bild gegeben hat. Und wir danken dir für die Menschen in unserem Leben, die diesen Regeln gefolgt sind, die sich daran orientiert haben und die uns ein Vorbild geworden sind, eine Hilfe, ein Stark, dass wir zum Glauben gekommen sind und dass wir tatsächlich gelernt haben, dir zu folgen. Und dass du auch den Segen über diese Gemeinde aussprichst, wie das der Paulus gemacht hatte, dass tatsächlich hier die Kinder Gottes zusammenkommen, um miteinander nicht nur dich zu loben und zu preisen, sondern auch zu lernen voneinander und zusammen, wie wir deinen Namen immer noch besser vertreten können in einer Welt, die sich immer mehr abwendet und immer weniger Interesse an dem lebendigen Gott hat. Wir aber wollen Salz und Licht dieser Welt sein und befehlen uns darum in deine Hand und hilf uns bei dem Lernen dieser 5 verschiedenen Lehransätze. Amen.